Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer. Die deutsche Klimaschutzbewegung hat ein neues Datum. Für den 20. September ruft die Fridays for Future-Bewegung Erwachsene und Jugendliche zu einer großen Demonstration auf. 3 Tage später beginnt in New York der große UNO-Gipfel gegen die Klimaerwärmung. Vorerst wird aber auch weiter getagt, nicht mehr in Dortmund, wo gestern das erste deutschlandweite Treffen zu Ende ging, sondern ab heute in Lausanne in der Schweiz. Außerdem in dieser Sendung: Der Städtetag fordert klare Regeln für den Umgang mit E-Scootern. Die EU-Kommission fordert effektivere Schutzmaßnahmen in der Nordsee. Wir stellen Ihnen die Rue du Paradis in Paris vor, deren Bewohner eine abfallfreie Straße daraus machen wollen. Beschreiben, wie im Südwesten Marokkos das wertvolle Arganöl produziert wird. Und im Verbrauchertipp geht es um das Heizen per Handy aus der Ferne mit Hilfe smarter Thermostate. Fridays for Future war gestern. Da ging das erste bundesweite Treffen der Jugendklimabewegung mit 1700 Teilnehmern in Dortmund zu Ende. Heute geht's aber weiter in der Schweizer Stadt Lausanne auf einer internationalen Konferenz, an der auch die Schwedin Greta Thunberg teilnimmt. Das Ziel, sich über die Landesgrenzen hinweg zu vernetzen, Dietrich Karl Meurer.
Smile for Future, auf Deutsch Lächeln für die Zukunft. Unter dieser Überschrift steht die Konferenz in Lausanne. In den Räumen der Universität der Westschweizer Stadt sollen Erfahrungen ausgetauscht sowie die Ziele und Mittel der Klimastreikbewegung erörtert werden. Es geht um die Frage, wie können die Regierungen und die Bürger dazu gebracht werden, sich stärker für eine Begrenzung der Erderwärmung zu engagieren und so dem Klimawandel entgegenzuwirken. Insgesamt werden zu dem Treffen etwa 450 Jugendliche und junge Erwachsene aus 38 europäischen Ländern erwartet. Die wohl prominenteste Teilnehmerin ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit ihrem freitäglichen Schulstreik zum Vorbild für eine ganze Generation wurde. Mit dabei sind auch der deutsche Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker und der Schweizer Biophysiker und Nobelpreisträger Jacques Dubochet. Zum Auftakt sind 3 Vollversammlungen geplant, dann soll in kleineren Arbeitsgruppen weiter diskutiert werden. Der Smile for Future Kongress soll am Freitag mit einem gemeinsamen Klimastreik zu Ende gehen.
Aus der Schweiz, Dietrich Karl Meurer. Tretroller in Deutschland einzuführen ging relativ schnell und einfach. Tretroller im Alltag ohne größere Störungen in den Straßen- und Fußgängerverkehr zu integrieren, erweist sich dagegen als Herausforderung. Der Deutsche Städtetag fordert jetzt klarere Regelungen. Aus Berlin, Dirk Rodenkirch.
Viele Menschen betrachten die Elektro-Tretroller eher als Spielzeug denn als Verkehrsmittel. So das erste Fazit von Helmut Dedi, dem Hauptgeschäftsführer des Städtetags. Die Anbieter der Leihroller müssten ihre Kunden besser über die regelkonforme Nutzung informieren, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und sicherstellen, dass die Fahrzeuge nicht überall herumstehen und dabei andere beeinträchtigen oder behindern. Dedi fordert auch, dass die Polizei stärker kontrollieren soll. Fahren auf dem Gehweg oder alkoholisiertes Fahren dürfe es mit den Rollern genauso wenig geben wie mit Fahrrädern. Unterstützung bekommt der Städtetag aus der Politik. Cem Özdemir von den Grünen etwa verlangt, Bereiche klar festzulegen, in denen E-Tretroller abgestellt werden dürfen, damit sie nicht mehr im Weg rumliegen. SPD-Fraktionsvize Sören Barthol ergänzt, es sei denkbar, die Kommunen zu verpflichten, solche Abstellzonen für Roller auszuweisen. Helmut Dedi vom Städtetag meint, E-Tretroller machen vor allem dann Freude, wenn sie sich so in den Verkehr integrieren, dass alle damit zurechtkommen. Seit Juli sind die Elektroroller in Deutschland erlaubt.
Dirk Rodenkirch berichtete. Erst im Sommer 2017 hatte die Bundesregierung endlich Schutzgebiete in den deutschen Hoheitsgewässern von Nord- und Ostsee ausgewiesen. Allerdings sind diese Maßnahmen offenbar unzureichend, denn die Bundesregierung gab wohl bei der Ausarbeitung unter anderem dem Druck aus Dänemark nach. Die EU-Kommission verteilte deshalb jetzt einen Rüffel an Deutschland. Michael Weidemann mit den Einzelheiten.
13 Jahre hatte es gedauert, dann wies die Bundesregierung im Sommer 2017 endlich Schutzgebiete in den deutschen Hoheitsgewässern von Nord- und Ostsee aus. So sollte die Verschmutzung verringert, der Meeresboden geschützt und die Überfischung in den sensiblen Zonen beendet werden. Doch wirklich geschont werden die Schweinswale, Fischbestände und gefährdeten Vogelarten bis heute nicht, klagt die grüne Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke.
In Gebieten mit dem höchsten Schutzstatus brauchen wir einen Ausschluss von Schleppnetz- und Stellnetzfischerei. Ich denke, dass das letztendlich auch im Interesse der Fischerei selber wäre, wenn Fischbestände Regenerationsräume haben und sich die Natur dort ungestört entwickeln kann.
Doch noch immer sind viele Fischer in der Nordsee mit Schleppnetzen unterwegs, die den Meeresboden regelrecht umpflügen, und mit Stellnetzen, in denen sich hunderte kleine Schweinswale verfangen. Dabei hatte sich die Bundesregierung bereits, wie von der EU vorgesehen, mit den anderen Nordsee-Anrainerstaaten auf ein Verbot geeinigt. Nur die mittlerweile abgewählte liberal-konservative Regierung in Dänemark wehrte sich dagegen. Und das federführende deutsche Landwirtschaftsministerium gab nach. Die bereits ausgehandelten Schutzmaßnahmen wurden wieder verwässert. Die EU-Kommission, die über den Kompromiss informiert wurde, zeigt sich damit allerdings überhaupt nicht einverstanden. Ende Mai mahnte sie in einem Schreiben an das Bundesagrarministerium:
zusätzliche Klarstellungen und weitere Verbesserungen der Schutzmaßnahmen in der Nordsee.
An. Vor allem im Sylter Außenriff, der größten deutschen Schutzzone, müssten weitere Regionen ausgewiesen werden, in denen die Fischerei ganz zu unterbleiben habe. Außerdem solle das Verbot der Schleppnetz- und Stellnetzfischerei erwogen und das satellitengestützte Überwachungssystem für Fischereifahrzeuge intensiviert werden, so die EU. Das Schreiben sei eingegangen und die darin aufgeführten Punkte würden wissenschaftlich geprüft, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Man weise aber darauf hin, dass in jahrelangen Abstimmungsprozessen mit Dänemark und den übrigen Anrainerstaaten der sogenannten Scheveningen-Gruppe, Zitat, lösungsorientierte Ansätze gesucht und gefunden worden seien. Das ebenfalls eingebundene Bundesumweltministerium wird konkreter und schreibt:
Die ursprüngliche Position der Bundesregierung enthielt weitergehende Regelungen in den betroffenen Schutzgebieten. In den Verhandlungen der regionalen Scheveningen-Gruppe, in denen als Beobachter auch die Fischereiwirtschaft, die Naturschutzorganisationen und die Europäische Kommission teilnahmen, zeigte sich aber, dass gegenüber den fischereilich interessierten anderen Mitgliedstaaten nicht alle Positionen durchsetzbar waren.
Sprich, die dänische Regierung hat die eigentlich schon vereinbarten Schutzmaßnahmen in der Nordsee erfolgreich blockiert, zum Unwillen der Grünen im Deutschen Bundestag. Umweltexpertin Steffi Lemke geht nicht davon aus, dass die Bundesregierung auf das Mahnschreiben aus Brüssel schnell reagieren wird.
Julia Klöckner steht nicht gerade in dem Ruf, eine Naturschützerin zu sein. Und ich glaube, dass es deshalb zu wenig Standhaltevermögen auf Seiten der deutschen Verhandlungsposition gegeben hat. Klar ist, dass Naturschutz im Agrarministerium keinen ausreichenden Stellenwert hat. Und das hat sich auch hier bei den Verhandlungen mit Dänemark wiedergespiegelt.
Unklar ist noch, wie sich das SPD-geführte Umweltministerium verhalten wird. Dort ist man mit dem verwässerten Kompromiss offenbar deutlich unzufrieden. Öffentlich zugeben mag das Haus von Svenja Schulze dies allerdings nicht, wohl um den Koalitionsfrieden nicht noch weiter zu belasten.
Die Bundesregierung soll mehr für den Schutz der Nordsee tun, Michael Weidemann. In Frankreich ist es seit 2016 größeren Lebensmittelgeschäften verboten, abgelaufene Esswaren wegzuwerfen. Selbiges wird jetzt auch für andere Produkte wie zum Beispiel Kleidung oder Elektrogeräte erwogen. Denn die No-Waste-Bewegung, also übersetzt aus dem Englisch heißt das so viel wie kein Müll, der nicht verwertet wird, diese Bewegung findet in Frankreich immer mehr Anhänger. Dieses Ziel ist auch Vorgabe in der Rue du Paradis in Paris. Hier läuft seit Jahresbeginn ein einjähriger Testlauf, sie zur Rue Zéro Déchet zu machen, das französische Schlagwort für abfallfreie Straße. Susanne Krause hat sich in der Rue du Paradis umgeschaut.
Als Paris en miniature gilt die Rue du Paradis. Die Paradiesstraße liegt in der Nähe des Ostbahnhofs, ist gerade mal 500 Meter lang, mit 6000 Anwohnern, darunter viele junge Familien. Die Straße zählt viele Läden, Lokale, Büros und eine Schule und rühmt sich als Ausrichtungsort des ersten No-Waste-Straßenfests mit Picknick und Infoständen. Mit dem Angebot der Aktivisten ein No-Waste-Kochkurs mit originellem Pesto-Rezept aus Karottengrün und Zwiebelsprossen, also Gemüseresten, die sonst oft im Müll landen. Einige Schritte weiter eine ellenlange Tafel für das Nachbarschaftspicknick, von Claire Morvan mit organisiert. Wer kein selbstgekochtes Gericht mitgebracht hat, wurde in unsere Straßenküche abkommandiert. Wir haben in den Läden rundum übrig gebliebenes Obst und Gemüse eingesammelt und gemeinsam zu leckeren Salaten, Tart und Smoothie verarbeitet. Jeder hat sein eigenes Geschirr und Besteck dabei. Lokaler geht es nicht. Der No-Waste-Geist weht nicht nur beim Nachbarschaftsfest. Er erobert die Rüdi-Paradie auch im Alltag immer mehr. Dafür sorgt unter anderem Vittoria Romain in ihrem winzigen Restaurant am Ende der Straße. Die Italienerin kocht Biogerichte, verwertet alle Reste und kauft nur umweltfreundlich verpackte Ware ein.
Côté client, je propose à tous mes clients de venir avec.
Kunden, die hier ihr Mittagessen für das Büro in ihre eigene Lunchbox abfüllen lassen, erhalten 5% Rabatt. Ich verkaufe keine Plastikflaschen, keine Industrieware, sondern nur, was in meiner Küche aus Ökoprodukten gefertigt wird. In der Rue du Paradis residiert auch Kiss Kiss Bonk Bonk, ein französisches Start-up im Bereich Crowdfunding. Ende letzten Jahres präsentierte es im Foyer innovative Produkte zur Abfallverwertung, wie einen Blumentopf mit Seitenklappe für Bioabfall, der dann die Pflanze düngt. Einen Monat dauerte die Ausstellung, die Besucher standen Schlange. Eine Vorreiterrolle spielt gleichfalls die öffentliche Vorschule nebenan, resümiert Bezirksbürgermeisterin Alexandra
Cordebach.
Wir haben den Betrieb in der Schulkantine umgestellt. Zuerst wurde den Kindern mal gezeigt, was an Schulessen pro Tag übrig bleibt. Sie haben alles abgewogen und verstanden, was Verschwendung bedeutet. Und seither servieren wir nicht mehr die Standardportion, sondern fragen die Schüler jedes Mal, wie hungrig sie sind.
Aux envies, aux besoins exprimés des enfants.
Mit dem Projekt Abfallfreie Straße reagiert das Rathaus auf eine Nachfrage von Bürgerseite. Bei der Umsetzung arbeiten Stadtverwaltung, Vereine und Arbeitsgruppen von Anwohnern und Geschäftsleuten Hand in Hand. Die Kommune stellt mehr Recyclingtonnen auf, bietet kostenlose Mini-Kompostboxen für die Küche sowie Gratiskurse zum Umgang damit, beliefert die lokalen Kneipen mit Aschenbechern für den Bürgersteig, informiert Ladenbesitzer über wiederverwendbare Verpackungen. Der Verein Zero Waste Paris veranstaltet Workshops zur Eigenproduktion von Kosmetika und Haushaltsreinigern. Die Mitglieder der verschiedenen Arbeitsgruppen tauschen Erfahrungen aus und ermuntern sich gegenseitig zu weiteren Fortschritten. Da sei noch einiges zu tun, meint Stéphane Berlemont, Straßenkehrer in der Rue du Paradis. Eine Straße abfalllos zu machen, das geht nicht von heute auf morgen. Lea Vazar vom Bezirksrathaus hingegen sagt, Schrittchen für Schrittchen komme die Rue du Paradis dem Ziel Null Abfall näher. Kürzlich habe sie das aktuelle Müllaufkommen abwiegen lassen. Im Vergleich zu Jahresbeginn falle 20% weniger Abfall an. Wir erhalten Anfragen aus der ganzen Welt bis hin zu den Philippinen. Mit dem Projekt in der Rue du Paradis wollen wir inspirieren, unsere Erfahrungen teilen. Und wir wollen dazu beisteuern, dass diese Erfahrungen auf ein ganzes Viertel oder sogar eine ganze Stadt übertragen werden können.
Susanne Krause aus Paris. Arganbäume wachsen nur im Südwesten Marokkos. Mit Stacheln schützt der Baum seine Früchte und diese sind nicht nur bei Ziegen begehrt, auch Menschen schätzen sie, um daraus das wertvolle Arganöl zu gewinnen. Um die Bäume zu schützen, hat Marokko die Gegend 1998 zum Biosphärenreservat erklärt. Marc Dugge hat das Reich des Luxusöls besucht.
Wenn Ulysses Müller anfängt, über den Arganbaum zu sprechen, beginnen seine Augen zu leuchten. Der knorrige, windschräge, stachelige Baum hat es ihm angetan.
Den gab es bereits im Tertiär, also zu Dinosaurierszeiten. Also der Dinosaurier ist weggestorben und der Arganbaum hat überlebt. Das zeigt eigentlich, wie unheimlich stark der auf seine Weise sein muss. Wenn man Arganöl herstellen will, muss man nach Marokko kommen.
Und genau das hat der Schweizer vor 13 Jahren gemacht. Vorher hatte er in einer Werbeagentur gearbeitet, doch dann lernte er eine Marokkanerin kennen und das berühmte Öl. Er fasste sich ein Herz und gründete das Arganölunternehmen Sid Sidi Yassin. Müller produziert rund 20.000 Liter pro Jahr.
Also ja, das sind Fässer, die haben 200 Kilogramm Öl. Das geht alles nach Frankreich. Das ist alles kosmetisches Öl drin.
Was dann überwiegend in Cremes verarbeitet wird. Arganöl ist gefragter denn je. Die Gourmets schätzen es wegen seines nussigen Geschmacks und seines hohen Gehalts an Nährstoffen. Und die Kosmetikindustrie preist es als wahres Schönheitselixier. Auch wenn Müller selbst manchmal nur den Kopf darüber schütteln kann.
Vielfach heißt es ja Shampoo sur la base d'argan, also auf der Basis von Arganöl. Und wenn man es analysiert, dann hat es 1% drin. Für mich, der in der Werbung war lange Zeit, ist es eigentlich eine Täuschung des Konsumenten.
Und trotzdem, das Geschäft läuft. Arganöl ist ein Modeprodukt, auch wenn die Menschen der Gegend es schon seit Jahrhunderten kennen. Sie nutzen die Mandeln fürs Öl, die Schalen und das Fruchtfleisch für das Vieh und das Holz zum Heizen. Doch Dürreperioden, Überweidung und Abholzung zehren an den Ressourcen. Dabei sind Arganbäume so wichtig für die Gegend. Sie sind ein wirksamer Erosionsschutz und verhindern, dass sich die Wüste ausbreitet. Auch deswegen gründete Marokko vor gut 20 Jahren ein Biosphärenreservat für die Bäume. Es gilt für Arganbäume auf einer Fläche von 2,5 Millionen Hektar. Mustafa Nagar ist einer der Vorkämpfer für die Sache. Der Rentner arbeitete bis vor kurzem im marokkanischen Forstministerium.
Man muss einen Ausgleich der Interessen finden. Sie müssen dafür sorgen, dass das Ökosystem langfristig geschützt wird. Ein Arganbaum kann bis zu 400 Jahre alt werden. Wenn Sie einen Baum heute pflanzen, wird er erst in 15, 20 Jahren 2 Meter groß sein. Sie brauchen also Zeit. Aber dann ist da auch die Bevölkerung, die ihre Bedürfnisse hat. Die müssen Sie mit den Interessen am Erhalt des Ökosystems in Einklang bringen.
Ein Mittel dazu sind die Arganöl-Kooperativen. Sie sollen nicht nur das Bewusstsein um den Schatz der Arganbäume stärken, sondern den Menschen der Region helfen, Geld zu verdienen. Das gilt besonders für die Frau. Jemia sitzt auf dem Boden der Arganöl-Kooperative Marjana in der Nähe von Essaouira. Sie hält einen geschliffenen Stein in der Hand, mit dem sie die Argannüsse aufspaltet. In der Nuss befinden sich die Mandeln, aus denen die Frauen hier später Arganöl gewinnen.
Es ist eine leichte Arbeit. Vorher gab es hier ja nichts. Die Menschen waren zu Hause, sie haben sich um ihr Vieh gekümmert. Heute mit den Kooperativen ist es besser. Die Menschen können ein bisschen Geld verdienen, zum Beispiel um ihren Kindern zu helfen, wenn die es nötig haben.
Ganz so leicht ist die Arbeit allerdings nicht. Vor allem nicht für die Frauen, die mit einer Drehmühle aus Stein das Öl aus den Mandeln pressen. Immerhin 150 bis 200 Euro können die Frauen hier pro Monat verdienen. In dieser Gegend ist das nicht wenig. Die Kooperative ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Mehr als 80 Frauen arbeiten hier heute. Das Arganöl hat uns Glück gebracht, sagt Amina Buna, die Leiterin der Kooperative. Rund 250 solcher Unternehmen gibt es in der Gegend. Marjana ist eines der größten.
Die Frauen haben seit Jahrhunderten Öl hergestellt. Allerdings haben sie das zu Hause getan, für den Eigenbedarf oder um es für etwas Geld zu verkaufen. Die Kooperativen erlauben es ihnen, ein gewisses Einkommen zu haben und Dinge zu kaufen. Bei der Arbeit können sie miteinander schwätzen, das tut den Frauen sehr gut.
Tatsächlich, das Geschäft brummt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Touristenbus nach dem anderen hält draußen. Amerikanische Jugendliche schauen sich an, wie das Öl gewonnen wird. Ein paar kaufen sich später ein Fläschchen Arganöl als Mitbringsel. Für Ulysses Müller ist das Treiben in den Kooperativen allerdings vor allem ein Schauspiel für Touristen. Zwar kauft auch er Mandeln an, die vorher von Frauen aus den Früchten gepellt wurden, aber die eigentliche Ölpressung überlässt er lieber seinen Maschinen.
Wenn man eben diese Frauen sieht, die da an einem Stein sitzen und dieses Öl pressen, es ist hygienisch ein Problem. Also wenn man von Speiseöl spricht, kann es sehr schnell ein hygienisches Problem sein. Wenn man für Kosmetik spricht, ich meine, vielfach wird Wasser dazugegeben, dass es nicht so unheimlich hart ist, es ist nämlich hart. Aber dieses Öl ist vielfach, dann hat niemals eine anständige Haltbarkeit.
Amina Buna von der Kooperative Marjana beschwört, dass ihre Frauen kein Wasser beimischen und dass alles nach besten hygienischen Standards geschieht. Wahr ist aber auch, die großen Kosmetikkonzerne legen Wert auf Zertifikate und Industrienormen. Ulysses Müller kann sie garantieren, dank der teuren Ölpressen und Filtersysteme aus Stahl, die in seinem Labor stehen. Seine Arganölfabrik wirkt wie ein klinisch reines Hightech-Labor. Die Kooperative dagegen erinnert eher an eine mittelalterliche Hufschmiede. Aber wer will schon Maschinen aus Stahl, Reagenzgläser und weiße Kittel auf seinen Urlaubsfotos aus Marokko?
Marc Ducke hat für uns die Arganbaumregion in Marokkos Südwesten besucht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sogenannte smarte Heizkörperthermostate sind intelligente Regler, die es ermöglichen, die Heizung optimal an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Und zwar per App auf dem Smartphone, auch aus der Ferne. Die Stiftung Warentest hat die schlauen Thermostate untersucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Herkömmliche Drehregler an Heizungen lassen sich recht einfach gegen digitale Thermostate austauschen, meist sogar per Hand ohne Werkzeug. Und Mieter müssen dafür nicht einmal ihren Vermieter um Erlaubnis bitten. Der erste Schritt hin zum Heizen per Handy, wie es Rainer Metzger von der Stiftung Warentest formuliert. Nach dem vergleichsweise einfachen physischen Austausch der Thermostate wird es jedoch komplizierter.
Diese neuen smarten Thermostate, die sind per App miteinander verbunden und mit ihrem Handy und auch mit der Zentrale zu Hause. Sie können per Knopfdruck die hoch und runter fahren, wie sie es gerade brauchen, von überall auf der Welt her.
Dafür braucht es die erwähnte Smart Home Zentrale. Das kann ein schon im Haushalt vorhandener Router sein. Dieser lässt sich nicht nur mit Telefon, Computer oder einem smarten Fernseher verbinden, sondern je nach System auch mit Lichtschaltern, Alarmanlagen oder eben auch Heizungsthermostaten. Doch nicht jeder Router passt mit jedem Thermostat zusammen. Und da sich das Sortiment kompatibler Endgeräte rasant ändert, sollte vor dem Kauf der smarten Heizungsregler die jeweilige Webseite des Routeranbieters genau studiert werden.
Habe ich zum Beispiel schon eine Smart-Home-Zentrale zu Hause, dann würde es sich empfehlen, das passende Thermostat dazu zu nehmen. Wenn Sie völliger Neuanfänger sind, dann gucken Sie einfach auch auf den Preis. Sie haben hier Thermostate für 40 Euro und Sie haben Thermostate für 70 Euro. Sonst ist die Ersparnis, die Sie an Heizkosten haben, geringer als die Kosten, die Sie für die ganze Ausrüstung ausgeben.
Die Stiftung Warentest geht davon aus, dass durch eine optimierte Thermostatregelung bis zu 8% der Heizenergie eingespart werden kann. Doch sei dies auch vom energetischen Zustand der Häuser abhängig. Es gilt die Faustregel, je besser Wärme gedämmt, desto geringer die Ersparnis. In schlecht gedämmten Gebäuden könnten Nutzer die Kosten für die Thermostate und eine neue Smart-Home-Zentrale nach 5 bis 6 Jahren wieder reinholen. Rainer Metzger.
Wenn Sie einen unregelmäßigen Alltag haben, wo Sie mal da sind und mal nicht, dann lohnt sich so ein smartes System, weil Sie können das von unterwegs einfach verstellen. Jetzt will ich es wärmer haben, ich komme nach Hause oder ich bleibe noch einen Tag irgendwo oder mehrere Stunden, dann lasse ich es noch ein bisschen kühler.
Die 10 getesteten smarten Heizkörperthermostate bekamen gute oder befriedigende Bewertungen. Die Wunschtemperatur konstant halten konnten alle Modelle.
Das sind die Systeme von Fritz und von Homematic. Die funktionieren gut, die regeln gut und die sind auch gut zu bedienen.
Unterschiede gab es allerdings, wenn bei zu viel Sonnenschein oder auch bei geöffneten Fenstern zwischendurch die Temperatur gedrosselt werden sollte. Da sind einige Modelle einfacher zu programmieren und auch zu bedienen.
Bei Homematic können Sie sogar ein 200-seitiges Bedienungshandbuch durchlesen, wenn Sie es genau wissen wollen. Da stechen die ein bisschen raus, weil manche von diesen Systemen, das sind so Spielsysteme. Also da müssen Sie sich durchspielen, bis Sie die ganze Regelung können. Manche Leute hatten da doch ein bisschen Schwierigkeiten.
Und noch ein Hinweis. Wer das zugegeben nicht immer einfache Programmieren über die Smart-Home-Zentrale umgehen will, kann auch über sogenannte halbsmarte Thermostate nachdenken. Die sind einzeln einstellbar, aber nicht miteinander vernetzt. Auch ist keine Bedienung aus der Ferne per App möglich. Dafür sind sie mit Kosten zwischen 15 und 30 Euro, aber auch günstiger als die vollsmarten Modelle.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die USA streiten über die Auslöser für das rechtsterroristische Attentat von El Paso. Wir berichten gleich ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.